Schauen wir mal und gehen wir mal zurück, etwa 6000 Jahre in der Geschichte, nicht 6 Millionen, etwa 6000 Jahre. Die Bibel zeigt eindeutig ein kurzes Geschichtsverständnis, und nicht nur die Bibel. Immer mehr Wissenschaftler sprechen von einer kurzen Dauer der Erde. Sie sprechen von eben ungefähr Kreationisten, also Wissenschaftler, die glauben, dass es nicht durch Zufall entstanden ist. Sie sprechen auch von einer sehr kurzen Zeit, in der die Welt erst hier ist. Gehen wir mal zurück, also etwa 6000 Jahre in den Garten Eden. Und da heißt es, lass uns Menschen machen. Interessant hier der Hinweis, dass Gott bei der Schöpfung nicht nur alleine war, der Vater, sondern uns. Im ersten Vers, zweiten Vers heißt es ja, da ist der Vater, da ist der Geist, der auf dem Wasser schwebte. Und was sagt uns Kolosser Kapitel 1, Vers 17, 16? Es ist alles durch ihn, durch wen? Durch Jesus gemacht. Das heißt, Jesus ist präexistent. Er war schon damals dabei. Lasst uns, und deswegen steht hier uns, nicht lasst mich Menschen machen, uns. Ein Bild, das uns gleich sei, und Gott schuf den Menschen zu einem Bilde, dem Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen, und als er uns gemacht hatte und nicht wir zufällig irgendwie mal so uns fortentwickelt haben, sondern durch einen Schöpfungsakt bewusst, hat er 6 Tage lang, bevor wir geschaffen wurden, alles wunderbar gemacht. Und nach jedem Tag sagte Gott, als er es angeschaut hatte, siehe, es ist alles sehr gut. Und das ward aus Abend und Morgen, denn in der Bibel wird immer vom Abend zum Morgen gezählt, niemals vom Morgen zum Abend. Die Schöpfung beginnt mit einem Abend und dann kommt der Morgen, das war der erste Tag. Und am zweiten Tag heißt es, und es ward Abend und es ward Morgen. Das gibt einen Yom, einen Tag. Und als er 6 Tage diese Erde und das alles gemacht hat, in seiner wunderschönen Herrlichkeit, schuf er den Mensch am 6. Tag und die Tiere, aber die Schöpfung war noch nicht zu Ende. Und am Ende der Schöpfung heißt es hier, so wurden vollendet Himmel und Erde, der ganze Kosmos. Also in unserer modernen Sprache, immer wo wir in der Bibel Himmel und Erde stehen haben, meint man eigentlich damit das Ganze, den ganzen Kosmos. Das Universum wurde gemacht. In wie viel? In 6 Tagen. Und dann in Vers 2 heißt es, und so verendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Das Leben der Menschen begann mit Arbeit, stimmt's? Nein, es begann mit Ruhe. Wir fangen unsere Woche an mit Arbeit. Nach der Schöpfung begann man die Woche mit der Ruhe. Interessant ist, dass die Bibel im ersten Buch uns jetzt darauf hinführt, auf die Frage, die wir vorher gestellt haben in Offenbarung 14. Wie kam es, dass in der heutigen Welt die Menschen den Schöpfer vergessen haben? Wie kommt es, dass so Milliarden von Menschen auf diesen Planet gehen und nicht mehr wissen, dass sie einen Schöpfer haben? Wir sind immer noch bei der Beantwortung dieser Frage. Die Antwort liegt weit zurück. Und dann, diesen Ruhetag, heißt es, segnete Gott den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Merken wir, dass auf der ersten Seite der Bibel etwas fest miteinander verbunden wird. Untrennbar verbunden ist in der Bibel auf der ersten Seite des Berichtes der Schöpfung der Schöpfer mit dem Tag, den er als Zeichen seiner Schöpfung, als Gedenkzeichen einsetzte. Schauen wir uns mal an diesen 7. Tag, was in der Bibel steht über ihn. Im 1. Buch Mose heißt es, Gott segnete ihn, Gott heiligte ihn. Kann jemand mal sagen in der modernen Sprache, was segnen heißt? Mal gucken, ob wir die Sprache überhaupt noch verstehen. Hat jemand eine moderne Bibel da? Das ist 1. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 3. Bei mir in der Lutherbibel steht, und Gott segnete den 7. Tag. Was heißt segnete ihn? Segnen heißt, er machte ihn besonders. Segnen heißt etwas, wenn Gott seine besondere Segen darauf legt, heißt, es wird für alle, die es gebrauchen, zu einem Wert, zu einem Schatz, der, wenn er angewendet wird, selbst den Segen erlebt. Das ist ein schwieriges Wort, vielleicht haben Sie deswegen die modernen Bibel so gelassen, weil das Wort eigentlich doch sehr viel mehr sagt, als man in einem Wort vielleicht sagen kann. Was bedeutet heilig? Was hat Gott gemacht, dass er diesen Tag geheiligt hat? Wir sprechen heute von dem Wort heilig. Was bedeutet denn heilig? In der Bibel sehen wir heilige Menschen, heilige Gegenstände, einen heiligen Gott, eine heilige Zeit. Was bedeutet das denn heilig? Wir haben das Konzept von Menschen, die heilig sind, die da stehen, auf Bildern mit einem sichtbaren Schein hier. Das ist, wenn jemand heilig ist. Heilig bedeutet im Hebräischen Kadosh oder Kedoshim. Dieses Wort bedeutet wortwörtlich absondern. Gott sondert und teilt etwas. Er sondert etwas zu seinem Eigentum ab. Wörtlich übersetzt heißt es, und Gott sonderte diesen Tag von allen anderen ab. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Also, er segnete ihn, er machte ihn zu einem besonderen Geschenk und segnete ihn zu einem Schatz. Er sonderte ihn ab und er, und das kann man auch im Modernen ganz gut verstehen in unserer Sprache, er ruhte an ihm. Aber Gott ruhte nicht deswegen, weil er müde war. In der Bibel steht, durch die Psalmisten geschrieben, Gott schläft und schlummert nicht. Gott braucht keine physische Ruhe. Er ruht an ihm, weil Ruhe mehr bedeutet, als einfach nur die Beine hochzulegen nach der Arbeit. Aber es blieb nicht so und die ersten Menschen mussten diesen Ort verlassen. Viele Menschen glauben, dass der Sabbat erst zu dieser Zeit eine besondere Bedeutung bekam und glauben, dass der Sabbat mit dem Volk des Juden, der Juden, begann. Aber dieser Glaube hat absolut keinen biblischen Grund. Darf ich mal fragen, wie viele Juden gab es zur Zeit der Schöpfung der Erde, der Erschaffung der Erde? Wie viele Juden gab es da? Kein einzigen. Zero. Wann gab es die Juden? Seit dem Volk, seit der Landeinnahme Kanaan und als seit dem Zeitpunkt, wo Israel zu einem Volk wurde, nach den Stämmen, die benannt wurden, nach den Söhnen Isaaks. Und wissen nicht, und man blendet aus, dass der Sabbat eigentlich, woher kommt? Aus der Schöpfung, wo es genau zwei Menschen gab. Es gab noch keine Nation. Deswegen heißt er Adam, Mensch. Aber dass zu dieser Zeit, zur Zeit Israels, der Sabbat eine ganz besondere Bedeutung hatte, zeigt das, dass als sie durch die Wüste wanderten, Gott ihnen etwas Besonderes auftrug. Wir wissen ja, dass Israel während der 40 Jahre auf wunderbare Weise ernährt wurde durch Gott. Die hatten nicht Lidl und Aldi und Supermärkte und weiß ich nicht was, wo sie dann während der Wüstenwanderung einkaufen gingen, sondern Gott hat sie versorgt in der Wüste mit Manna. Das kommt aus dem Hebräischen Manhu. Heißt auf Deutsch, was ist das? Nämlich das war das Erste, die Reaktion, als die Leute da standen, als es das erste Mal regnete, dieses, was heißt, wie Tau auf die Erde fiel, sagten sie, Manhu, was ist das? Und deswegen sagt man Manna. Und dieses Manna fiel jeden Tag, aber an einem Tag fiel es nicht in der Wüste. Und das war am Sabbat. Warum nicht? Die Leute wurden beauftragt, einen Tag vorher doppelt so viel zu sammeln für den nächsten Tag mitzusammeln. Ja, es ist in 2. Mose 16, 26, 6 Tage sollt ihr sammeln. Aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. War das vor der Gesetzgebung auf dem Berg Horeb oder Sinai, sagen manche, oder war das danach? Wo steht das Gesetz Gottes in der Bibel? 2. Mose 20, vor oder nachher? Dieses Ereignis, als Gott sagte, 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein, ist vor der Gesetzgebung. Vor dem Gesetz, das gegeben wurde am Berg Sinai. Das heißt, hier war Gott es schon wichtig, dass die Israeliten sich zurückerinnern. An was? An die Vergangenheit. Denn sie waren 400 Jahre in Ägypten als gefangenes Volk und hatten in den 400 Jahren was? Als Sklaven 7 Tage die Woche gearbeitet. Da gab es keinen Pharao, der gesagt hat, ihr Israeliten, wisst ihr was, ich mache euch ein Geschenk. Ihr dürft einen Tag in der Woche frei machen. Sucht euch einen raus. Nein, ich suche euch einen raus. Nehmt den Sabbat, das habt ihr doch vorher auch gehalten. Nein, die Israeliten hatten 400 Jahre Knechtschaft, die wurden geschlagen, die wurden geprügelt, die wurden misshandelt, wenn sie nicht gearbeitet haben. Das war Zwangsarbeit, 400 Jahre lang. Da gab es keinen freien Tag. Die Israeliten hatten etwas vergessen. Sie waren 400 Jahre und 400 Jahre heißt 10 Generationen. Das heißt Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. 10 Generationen lebten dort und wenn ich hier jetzt Jugendliche sehe, die dann sozusagen nach 400 Jahren in Ägypten lebten, die wussten fast nichts mehr vom Sabbat. Ja, vom Erzählen, ja, haben sie gehört, vom Opa und vom Urgroßvater haben sie gehört, ja, wir hatten damals einen Tag, da haben wir uns erinnert an die Schöpfung. Das war nicht mehr. Ägypten war vorbei, Zwangslager. Und als Gott sie herausführt aus Ägypten, sagt er, jetzt könnt ihr wieder was? Euch daran erinnern, dass ich euer Schöpfer bin und ihr dürft mir die Ehre geben. Das war der Grund, warum sie aus Ägypten geführt wurden. Zu dem Pharao wurde gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste mich anbeten. Und Gott wollte nicht mehr, dass sie vergessen werden. Und deshalb gab er ihnen die 10 Gebote und er schrieb hinein, bitte denkt daran. Schauen wir uns das mal an. Hat jemand von uns schon mal überlegt, warum genau ausgerechnet das 4. Gebot heißt, gedenke, auf Deutsch erinnere dich? Wie heißen die anderen 9 Gebote? Können wir mal kurz festhalten. Nur in etwa, nicht wortwörtlich. Das 1. Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst kein Bild anbeten. Du sollst nicht. Du sollst. Du sollst nicht. Du sollst. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht töten. 9-mal lesen wir, du sollst nicht. Gebote, keine Vorschläge, haben wir schon im letzten Thema gehabt. Das sind ernst gemeinte Gebote, keine Vorschläge, Angebote. Es sind Gebote. Aber genau ein einziges Gebot heißt, erinnere dich daran. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das Beste, was Gott uns getan hat bisher und immer noch tut, ist, dass er unser Schöpfer ist und uns das Leben gibt. Gedenke, erinnere dich daran in den Sabbattag. Eine Frage, ganz offen. Warum schreibt Gott 9-mal, du sollst, du sollst, du sollst, sollst nicht? Und ausgerechnet in diesem Gebot, erinnere dich daran, an den Sabbattag, dass du ihn heiligst. Könnte es sein, dass er wusste damals, dass die Zeit vielleicht kommen würde, über Israel hinaus, wo nicht nur Israel, sondern auch alle Menschen vergessen würden, wer der Schöpfer ist? Erinnere dich daran, Mensch. Genauso wie er nicht damals nur Adam rief, Adam, wo bist du? Er schreit heute in die Welt, Gott, wo bist du, Mensch? Wo bist du? Dieses Erinnere dich daran gilt uns allen. Wir sollten uns daran erinnern, an diesen Tag. Warum? Weil dieser Tag ganz aufs Engste verbunden ist mit der Schöpfung und mit dem Schöpfer. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, nicht 7. Aber nicht 6 irgendwelche Tage, sondern die übrigen 6, die nicht abgesondert sind. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn. Übrigens, das Wort Sabbat, ist interessant, heißt ja übersetzt Ruhe. Es ist der Sabbat der Juden, deines Gottes. Entschuldigung. Wie steht hier? Aber am 7. Tage ist der Sabbat der Juden. Wem gehört der Sabbat? Gott. Es ist Gottes Tag. Hier steht es, der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Wie viel Arbeit? Keine. Weil Gott uns 6 Tage Zeit gibt. Und jetzt kommt der Grund, warum sollen wir ihn halten und uns, Entschuldigung, steht gar nicht in der Bibel, bitte, keine Sachen, die nicht drinstehen. Da steht nicht das Wort halten, da steht erinnern. Also nochmal. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Mit kurz formuliert, das ist der Schöpfer. Hier ist mit anderen Worten formuliert, der Grund ist, warum wir ihn erinnern sollen, den Tag daran, ist, weil er der Schöpfer ist. Merken wir das? Und er ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn und sonderte ihn ab. Für wen hat er damals im Garten Eden diesen Tag abgesondert? Für Adam und Eva, für den Menschen. Adam heißt Mensch, nicht für dieses Volk. Dort fing er nur neu an mit ihnen, nach 400 Jahren Knechtschaft. Jesaja 58, Vers 13, ein Prophet, der in die Zukunft hineinweist, sagt, dort steht ein Ähnliches. Und das zeigt, dass Gott es ernst meint. Was geschieht, wenn wir uns an diesen Tag erinnern? Und tatsächlich an diesem Tag alles mal stehen und liegen lassen und an den anderen 6 Tagen tun. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, in der Luther steht unnützes Geschwätz. Übrigens, wenn wir auf die Sprache achten, ich bin jemand, wenn ich die Bibel lese, dann achte ich immer ganz besonders auf die Sprache. Weil man dann die Bibel noch tiefer versteht. Können wir uns erinnern? Ehren, fürchten, gerade eben, woher das kommt? Das ist die Sprache aus der Offenbarung. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Ehre geben und fürchten Gott hat was mit Anbetung zu tun. Jesaja spricht hier, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, und jetzt kommt die Verheißung, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Es gibt Millionen von Christen auf diesem Planeten, die keine Lust an Gott haben. Jetzt wird sich mancher denken, Moment, Lust hat doch gar nichts mit Gott zu tun. Lust gehört auch in den Bereich rein, der eher der Gottlosen. Lust, das ist doch was Schändliches. Darf ich mal fragen, wer Lust hat, von uns, die heute Abend hier sind, die Bibel zu lesen? Ich frage nicht, wer sie liest. Ich frage, wer Lust daran hat und sagt, das tut mir so gut, ich kann gar nicht warten, bis ich wieder drin lesen kann. Darf ich mal fragen, wer Lust hat zu beten? Der Unterschied in meinem Leben kam da, in meinem persönlichen Leben, als ich verstanden habe, dass es Gott nicht darum geht, dass wir einfach wie ferngesteuerte Automaten das tun, was er will, sondern dass wir Lust daran haben, was er möchte. Das ist doch genauso, wenn unsere Kinder, wenn unsere Kindern sagen, du kannst mal den Müll wegtragen. Ja, mach ich. Und dann schleif. Oder irgendeinen anderen Dienstgang, muss ja nicht mal der Müll sein. Kannst du mir ganz schnell, ja, muss es sein. Haben wir da Freude dran als Vater und Mutter, wenn jemand uns so ins Gesicht, ja okay, du bist, klar, ich weiß, ich krieg kein Taschengeld mehr und dann. Das ist doch nicht Liebe, da ist doch nicht was funkt zwischen Eltern und Kindern. Aber wir glauben, es muss funken zwischen Gott und uns, wenn wir einfach tun, was Gott sagt. Hier steht, wenn du Lust hast am Herrn. Die Lust am Herrn kommt dadurch, dass wir das beachten, was er uns sagt. Durch Glaubensgehorsam. Und dadurch, dass wir die Sachen betrachten und darüber nachdenken und sagen, warum möchte Gott, dass wir den Sabbat uns daran erinnern? Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Und wenn Gott was sagt, dann meint er es auch so. Gott hat nicht irgendwie mal uns was gegeben, sondern er hat gesagt, erinnere dich daran. Weil die Zeit kommen würde und wir leben heute in der Zeit, in der es nötig ist, dass das Evangelium neu gepredigt wird. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, der gemacht hat Himmel, Erde und die Wasserquellen. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen vergessen haben, wer der Schöpfer ist und sich eine Religion gebaut haben. Was ist der Preis des Vergessens? Was ist bis zum Jahre 2007 die Folge, dass wir diesen Tag vergessen haben, den Schöpfer vergessen haben und den Tag dessen, der daran erinnern soll, dass er der Schöpfer ist? Erinnere dich an diesen Tag, denn dieser Tag, sagt es 10 Gebote, geht zurück auf die Schöpfung, damit du nie vergisst, dass ich dein Schöpfer bin. Was ist die Folge, was ist der Preis? Sehr hoch. Wir haben sehr hoch bezahlen müssen, dafür, dass wir diesen Tag in unserer Welt vergessen haben. Mangel an Lebenssinn. Viele Menschen haben heute keinen Lebenssinn mehr. Warum? Weil sie nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Hat alles damit zu tun, dass sie diesen Tag vergessen haben. Weil dieser Tag wohin deutet? Auf die Schöpfung. Und es muss doch ein Frust sein, in dieser Welt zu leben. Ich weiß nicht, wer von uns vielleicht das sogar noch unbewusst glaubt. Können wir uns nachvollziehen, was für eine unglaubliche Frustration und Depression es sein muss, zu glauben, dass man keine Bedeutung hat im Leben, sondern einfach nur lebt 60 Jahre und dann ist man weg. Und da gibt es niemanden, der mich gewollt hat und niemand, der wirklich einen Plan mit mir hat. Und vielleicht erfahre ich dann nochmal bei meinen Eltern, dass ich zufällig bei der Abtreibung doch durchgerutscht bin. Das ist eine Frustration, in der Welt zu leben und kein Ziel und keinen Plan zu haben. Weil die Menschen den Sabbat und den Schöpfer vergessen haben, haben sie keinen Lebenssinn. Sondern das Hier und Jetzt ist entscheidend, lass uns essen, lass uns trinken, denn morgen sind wir tot. Identitätskrisen sind die Folge, weil die Menschen vergessen haben, wer Gott ist, dass er der Schöpfer ist und weil sie den Tag vergessen haben. Der zurückweist auf den Schöpfer und sagt, schau, erinnert euch dran, ich bin der Schöpfer. Menschen haben heute kaum Identität. Jugendliche leben deswegen in Identitätskrise, weil sie von ihren Eltern keine Identität bekommen oder abgucken können oder Vorbilder haben. Man muss immer irgendwelche sich Vorbilder suchen, irgendwie Leute, die geschminkt im Fernsehen stehen und Superstars sind. Und wenn dann Deutschland sucht, den Superstar wieder einen gefunden hat, dann hat man wieder Identität. Weil so möchte ich auch sein. Verlust an Selbstwertgefühl. Und das hier. Darwin hatte vergessen. Die Sache, die Darwin vergaß, war der biblische Sabbat. Eine Frage. Glauben wir, dass Darwin das Buch von der Entstehung der Arten geschrieben hätte, wenn er den Sabbat nicht vergessen hätte? In dem steht, ich habe euch geschaffen, ich habe euch diesen Tag gegeben, ich bin euer Schöpfer. Hätte er nicht gemacht, dieses Buch geschrieben. Evolution ist eine Folge von dem, dass wir vergessen haben, den Schöpfer und den Tag, den er als Erinnerung dafür gemacht hat. Und es gäbe heute keine Skeptiker, es gäbe keine Agnostiker und so weiter und so fort. Wem hat Gott diesen Tag gegeben? Was sagt Jesus? Markus, Kapitel 2, Vers 28. Und er sprach zu ihnen, als man nämlich den Vorwurf machte, dass die Jünger am Sabbat durch das Feld gehen und dort Ehren raufen, weil sie Hunger hatten, und da waren sofort diejenigen, die aufgepasst haben, um Jesus in die Pfanne zu hauen. Sie sagten, haha, deine Jünger, die arbeiten am Sabbat. Und er sagte, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hier steht nicht, der Sabbat ist um des Juden willen gemacht, der Mensch. Jesus ist gekommen für wen? Um die Juden zu erretten? Sieh, ich bin gekommen, Lukas 16, Vers 10, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und er sagte den Juden, er ist nicht nur für sie gekommen, er sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken, die Heiden, die Juden, die Zöllner, die Huren, Entschuldigung, nicht die Juden, sondern die Huren, wollte ich sagen. Jesus kam für die Menschen, die weit weg von Gott sind. Für alle Menschen ist er gestorben. Für alle Menschen kam er auf diese Erde, nicht nur für die Juden. In Hesekiel 20, Vers 20 steht deshalb, dass dieser Tag, hier heißt es, und meines Sabbates sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen sein zwischen mir. Achtung, hier steht das Wort Zeichen. Das wird vor allem morgen eine besondere Rolle spielen, auch wenn wir uns in dieser Thematik weiter beschäftigen. Es soll ein Zeichen sein zwischen mir und euch, damit ihr was wisst. Damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Sehen wir? In Hesekiel steht, der Sabbat ist ein Tag, der gemacht wurde für euch Menschen, sagt Jesus, damit wir was wissen. Wissen wir? Wissen wir, dass Gott unser Herr ist? Die Menschen haben das vergessen, weil sie das Zeichen der Schöpfung vergessen haben. Ich gab ihnen auch in Vers 12, ähnlich, ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Dieser Tag ist nicht irgendein jüdisches Phänomen. Dieser Tag ist aus der Schöpfung dem Volk Israel gegeben und Jesus sagt in Markus 2, Vers 28, für alle Zeiten für den Mensch gegeben, damit der Mensch nicht vergisst, woher er kommt und Gott die Ehre gibt. Ein Zeichen. Jesus, als er in der Synagoge lehrte, es war seine Gepflogenheit, da tat er das an welchem Tag? Am Sabbat. Warum? Warum tat er das am Sabbat? Na logisch, weil er Jude war. Ist doch logisch, oder? Hat Jesus, als er auf die Erde kam, ein neues jüdisches Reich gegründet oder hat er die Christenheit gegründet? Warum nennen wir uns heute Christen, wenn wir glauben, dass Jesus kam und am Sabbat jüdische Lehren aufgebaut hat, damit sie in alle Ewigkeit jüdische Lehren, von denen er sie befreien wollte? Warum nennen wir uns heute Christen und nicht Judisten? Ja, Jesus musste Fleisch werden und Mensch werden und er musste irgendwo geboren werden. Und er wurde natürlich in seinem Eigentum, in dem Volk geboren, das seit Anbeginn diese Linie war von Seth, von Abraham, von Noah, habe ich vergessen, von Abraham, von all den Leuten der Verheißung über David und so weiter. Natürlich kam er in dieser Linie, in dieser Geschlechtslinie. Aber Jesus kam, um aufzuräumen mit den Dingen, die er abschaffen wollte und nicht festzumachen. Wenn er diesen Tag abschaffen wollte, warum hielt er ihn dann? Aus Kadavergehorsam? hat er Jesus nie gemacht. Er hat sich nie an Sachen gehalten. In der seiner ganzen irdischen Zeit hat er sich nie an Sachen gehalten, die er abschaffen wollte. In Lukas 4, Vers 16, da heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit. Es war seine Gewohnheit von klein auf, den Tag zu ehren, der in den 10 Geboten stand, und Jesus kam, um das Gesetz abzuschaffen oder zu erfüllen, um es voll zu machen. Er kam, um es voll zu machen, das Gesetz, zu erfüllen. Weil als Jesus auf die Welt kam, war das Glas leer. Die Juden hatten nur noch Regeln, formlose Regeln, aber wussten gar nicht mehr, was es bedeutet. Sie haben es verzerrt. Jesus hat es voll gemacht und wieder den Sinn gegeben über den Sabbat. Die Juden hatten den Sabbat, aber sie haben ihn nicht mehr gehalten. Stattdessen haben sie die Schritte gezählt, wie viel sie laufen dürfen. Sie haben gar nicht mehr an den Schöpfer gedacht. Die haben nicht am Sabbat sich die Zeit und die Ruhe genommen und überlegt in der Natur, wie Gott alles schön gemacht hat. Sie haben nicht überlegt, dass Gott der wunderbare Schöpfer ist, der mir jetzt den Atem gibt. Sie haben am Sabbat gezählt, wie viele Schritte darf ich gehen. Sie haben überlegt, ob ihre Hühner, ob sie am Sabbat die Eier gelegt haben, dass sie sie essen dürfen. Sie waren so verbohrt in ihren Regeln, dass sie den Sabbat nicht mehr verstanden haben. Und deswegen sagt Jesus, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat wurde nicht gemacht, damit eine Regel da ist, sondern die Regel ist dazu da, dass der Mensch den Schöpfer erkennt. Weil er nämlich 6 Tage in der Woche keine Zeit dazu mehr hat. Und das wusste Gott, dass wir eines Tages in der Arbeit ersticken werden. Was ich hier sagen will ist, er war es gewohnt, am Sabbat zum Gottesdienst zu gehen. Und ich möchte das tun, was Jesus tut. Jesus ist mein Vorbild. In Offenbarung 14, Vers 4 heißt es, von den 144.000, über die wir noch sprechen werden, sie folgen dem Lamm nach. Wer ist das Lamm? Jesus. Wohin es geht. Und wenn Jesus heute am Sabbat, wenn er auf diese Erde kommen würde, jetzt im Jahr 2007, und würde Gottesdienst feiern mit uns, was würde er machen? Er würde nach seiner Gewohnheit handeln. Er würde nämlich seinen Vater ehren, wie er es damals gemacht hat. Und er würde heute am Sabbat zum Gottesdienst gehen. Und ich möchte dahin gehen, wo Jesus hingeht. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Und wenn Jesus zum Sabbat Gottesdienst geht, gehe ich mit. Welcher Tag ist der Sabbat? Es gibt viele Leute, die sagen, okay, ich sehe schon, du hast dich gut vorbereitet. Du hast es ja ausgearbeitet und du willst ja hier in diesem Vortrag, willst ja überzeugen. Nein, ich möchte nicht überzeugen. Ich möchte nur etwas hochhalten, was wir vergessen haben. Wir haben vergessen und deswegen steht Gedenke. Erinnere dich daran. Aber jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich kann doch heute gar nicht mehr wissen, welcher der 7. Tag ist. Das hat sich doch über Jahrtausende verändert. Welcher ist denn der 7. Tag? Welcher ist denn der Sabbat? Da steht ja nur Ruhe. Da steht ja nicht 7. Darf ich mal eine ganz kurze Klammer machen? Interessant ist vom Sprachlichen im Hebräischen, dass Shabbat nicht nur Ruhe heißt, sondern da steckt auch die Wurzel drin, Sheba. Und Sheba ist die Grundwurzel und heißt 7. Das Wort Sheba im Hebräischen heißt 7 und das steckt im Sabbat drin. So ein Zufall. Ich möchte einen kleinen Quiz machen, um die Frage zu beantworten, welcher Tag ist der Sabbat? Wer aufgepasst hat in der Schule, wird jetzt kein Problem haben. Die anderen sind besser ruhig. Halt, das ist nicht der Astronomie-Quiz. Der Astronomie-Quiz ist folgendes. Woher haben wir die Zeitrechnung über ein Jahr? Woher wissen wir, wann ein Jahr, wie lang ein Jahr ist? Wie kommen wir zu der Jahreszählung von 360 Tagen? Richtig, die Erde braucht genau einmal die Zeit in einem Jahr, um die Sonne sich zu bewegen. Woher haben wir die Monatsrechnung? Wie kommen wir zu den 30-Tage-Monaten? Na, wir haben heute 31 und so weiter, aber in der Regel ist der 30 Tage im Monat, egal, wie auch immer. Woher kommen wir da drauf? Wie kommen wir da drauf? Der Mond, stimmt das? Also, es stimmt. Der Mond braucht tatsächlich einen Monat, um die Erde zu gehen. Das ist der Trabant der Erde. Der braucht genau das Gleiche, macht der wie die Erde um die Sonne. Woher haben wir die Tagesrechnung? Die Erde dreht sich einmal um seine eigene Achse, um ihre eigene Achse. Und jetzt kommt die absolute Quizfrage. Das ist nur Leute, die im Unterricht genau aufgepasst haben. Nach welchen Gestirnen berechnet sich die Wocheneinteilung? Nach keinem. Sondern, woher haben wir die Wocheneinteilung, bitte? Dass die Woche 7 Tage hat. Gott hat mit Absicht, keine, es wäre für ihn eine Leichtigkeit gewesen, das Universum so zu kreieren, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen irgendwelchen Planeten und zwischen der Erde und irgendwas, die Tage, das daran abhängig zu machen, die Wocheneinteilung. Aber er hat mit Absicht, hat er die Wocheneinteilung von der Schöpfung abhängig gemacht. 6 Tage geschaffen, 1 Tag geruht, Sabbat geheiligt und das war die Schöpfungswoche. Und dieser Rhythmus ist ein heiliger Rhythmus. Es ist Gottes Lieblingszahl. Schon mal bemerkt in der Bibel? Es ist Gottes Lieblingszahl. Es ist die Zahl der göttlichen Bestimmung. Bitte das merken. Die 7 ist die interessanten Zahlenzusammenhänge der Bibel ist keine Mythologie und keine Zauberei und so weiter. Da steckt wirklich jetzt ein Sinn dahinter. Die 7 ist die Zahl in der Bibel, bitte merken, der göttlichen Bestimmung. Gott bestimmt wie viel. Und immer wo die 7 vorkommt, will Gott sagen, ich bestimme wie viel. Da war ein Hauptmann, Naaman, der hatte Lepra und Aussatz. Kennt ihn jemand nicht in der Bibel? Und an seinem Hof dient ein israelitisches kleines Mädchen. Und er hat Aussatz und sie geht zu ihm und sagt, ich weiß jemand, der dir helfen kann. Da gibt es nämlich einen Propheten, der Prophet Elisa. Der wohnt dort in dem Land, wo ich herkomme. Der kann dir helfen. Geh zu ihm. Und er denkt, Mensch, meine Ärzte konnten mir alle nicht helfen. Ich mach's mal. Ich versuch's mal. Er nimmt einen Wagen, nimmt ein paar Begleiter und er galoppiert hin zu dem Propheten Elisa. Dann kommt er zu Elisa. Elisa wusste schon, dass er kommt. Gott hat ihm das gezeigt. Und um es kurz zu machen, er sagt, okay, wie sieht's aus? Was soll ich tun? Kannst du mir helfen? Elisa sagt, ja, fahr zum Jordan und tauch dich dort wie oft unter? 7-mal. Wenn du das machst, wirst du gesund. Und er regt sich auf und baut sich auf und sagt, ja, fahre ich hier hunderte von Kilometern hierher? Wir haben auch so dreckige, schmutzige Flüsse, da muss ich nicht hierher fahren. Wir haben zu Hause noch saubere Flüsse, da kann ich mich auch eintauchen, da muss ich nicht hierher fahren. Aber Elisa sagt nichts. Er sagt, geh dorthin, wenn du gesund werden willst, tauch dich 7-mal unter. Und er geht hin, er hat eigentlich nicht vor, weil seine Begleiter, die überreden ihn, sagen, komm, Mensch, wenn er jetzt was Kleines von dir gefragt hätte, hätte ich das doch auch gemacht. Warum machst du jetzt so einen Aufstand? Komm, geh hin, probier es doch wenigstens. Lohnt sich doch. Kannst nichts verlieren. Also er geht hin zum Jordan, steigt ab, zieht seine Kleider aus und er taucht ein. 1-mal, 2-mal, taucht sich unter. 3-mal. Und er denkt, wie dumm bin ich hier im Jordan zu stehen und die Leute, wenn die vorbeikommen, die denken, ich habe einen Knall. Und ich tauche mich ein, 4-mal, 5-mal, 6-mal. Und er denkt, ich habe es gewusst, es funktioniert nicht. Und er sagt, komm, ich bin so dumm gewesen, habe mich 6-mal eingetaucht, dann kann ich auch 7-mal eintauchen. Und er taucht sich ein und kommt raus und plötzlich ist sein Aussatz weg. Völlig geheilt. Warum? Weil Gott gesagt hat, 7-mal. Gott hätte auch sagen können, 8-mal. Aber er wollte ihm zeigen, ich bin dein Gott. Und wenn du mir gehorchst, wirst du heil. Hätte er bei 6 aufgehört, wäre er nach Hause gefahren und wäre nicht gesund gewesen. Die 7 ist die Zahl der göttlichen Bestimmung. Wenn Gott sagt 7, dann kann der Mensch nicht sagen, man hat es versucht. Man hat die Wochentage versucht, die Woche zu verlängern, damit man mehr schafft in der Zeit der industriellen Revolution. Hat man damals versucht, 10-Tage-Woche einzuführen. Was ist das Ergebnis gewesen? Wer hat in Geschichte aufgepasst? Die Leute sind krank geworden. Die sind sogar zum Teil gestorben, weil sie dieser Rhythmus sie kaputt gemacht hat. Interessanterweise ist der Ruhepuls des Herzens selbst, unser Herz ist auf die 7 angelegt. Der Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe ist auf 7 angelegt. Der Ruhepuls des Herzens ist ungefähr bei 70 Schlägen. Das ist alles kein Zufall. Die Ärzte zeigen uns das heute, dass selbst dieser göttliche Rhythmus der Woche, der Schöpfungsordnung in uns drin selbst liegt, in unserem Körper, dieser Rhythmus. Und wer diesen Rhythmus bricht, wird ungesund und bekommt Krankheiten. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Welcher Tag ist jetzt der Sabbat? Also wir haben jetzt festgestellt, darf ich nochmal zurückgehen, wir wissen heute, dass tatsächlich die Schöpfungswoche, der siebte Tag, tatsächlich der siebte Tag ist, und zwar, so wird er in der Bibel genannt, Sabbat. Und das wussten wir vor einigen Jahren noch, bis ins Jahr 1900, wer weiß es? 74, soweit ich weiß. Vielleicht sage ich es jetzt falsch. 4 oder 76. Bis in dieses Jahr, dann gab es in Deutschland eine Kalenderreform. Darf ich mal fragen kurz, wer kann sich noch daran erinnern, an die Kalender vor 1976 in Deutschland? Und was ist uns damals aufgefallen? Die Kalender sahen so aus, wie sie heute noch in Amerika, in Italien und überall auf der Welt aussehen. In China, ich war in China, da sehen die Kalender genauso aus. Die Kalender fangen in der ganzen Welt, fast überall, außer in der EU, in verschiedenen Ländern, fangen sie so an. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Seit 1976 ist es in Deutschland anders. Aber überall in der Welt sehen wir, dass noch heute so gezählt wird. Der siebte Tag, wussten wir schon immer, welcher der siebte Tag ist. Da gab es noch nie Zweifel. Nur die Generationen, die jetzt aufwachsen und größer werden, die wissen das nicht mehr oder sie werden es nicht mehr gesagt bekommen von den Eltern. In allen anderen Sprachen heißt der Mittwoch nicht Mittwoch, sondern kommen alle Wochentage außer der Samstag, haben ihren Namen aus der Mythologie und aus dem Götterkult. Alle. Es ist sogar in der Bildzeitung veröffentlicht worden. Und wenn es die schon sagt, der Mittwoch ist der Tag der Mitte und daher kann man wissen. Aber interessanter ist tatsächlich der Gedanke, dass wir diese Zählung weltweit heute noch haben, bis auf wenige Länder. Bitte nachprüfen. Deutschland hat es vergessen seit einigen Jahren. Seit 1976, glaube ich. Warum sagte Gott, erinnere dich daran? Glücklich, selig, das heißt Makarios, glücklich sind die, die heute in die Bibel schauen und sehen, erinnere dich daran. Hier gibt es einige, die sitzen, die haben 1976 noch nicht gelebt. Ich war selber noch ein Junge. Die wissen das nicht mehr. Und ich sage euch heute, selig seid ihr, glücklich, wenn ihr euch erinnern könnt. Dann gibt es Menschen, die sagen, halt, Moment, wir wollen nicht gesetzlich sein. Du kannst uns sagen, was du willst. Wir wollen neutestamentliche Christen sein, keine gesetzlichen Christen, keine alttestamentlichen Christen. Jesus hat gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie viele Gebote? Er meinte hier alle und er hielt auch alle, Jesus. Er hat es selbst gelebt. Hier gibt es, habe ich gefunden im Internet, ein Mensch, der eine Internetseite hat, der Folgendes sagt. Gern wird eingewandt, dass der Sabbat ja nicht zum jüdischen Gesetz zählen würde, sondern zu den 10 Geboten. Er schrieb hier über die Leute, die heute den Sabbat halten. Und der Mann hat nicht sehr freundlich geschrieben. Er sagt Folgendes. Dies ist zwar grundsätzlich richtig, doch spricht das vierte Gebot nicht vom Samstag, sondern vom siebten Tag. Die meisten Menschen, insbesondere meine adventistischen Geschwister. Er hat noch mehr geschrieben, ich habe das weggelassen. Er glaubt, dass Menschen, die heute den Sabbat halten, nicht mehr alle hier haben. Denn sie erfinden sich was und saugen sich was aus dem Finger. Denn der siebte Tag ist gar nicht der Samstag. Und dann schreibt er hier Folgendes. Bedenken jedoch nicht dabei, dass es allein von der Zählweise abhängt, welcher Wochentag der siebte ist. Ist das logisch? Klar, ist eine Logik. Aber die Logik ist ein Zirkelschluss. Wenn man mit dem Montag zu zählen beginnt, so ist nämlich der Sonntag der siebte Tag. Und als ich das las, habe ich mir gedacht, mein lieber Freund, leider kenne ich dich nicht persönlich, ich würde gerne mit dir mal ein Gespräch haben. Ich möchte mal kurz darstellen, was dieser Mann sagt. Im Jahr 1995 habe ich meine Regine geheiratet. Das ist schon eine Weile her. Und es war ein wunderbarer Tag, man sieht es auch. Da waren wir noch ein bisschen jünger. Aber an diesem Tag werde ich mich genau erinnern dran. Ich war froh, dass ich Regine geheiratet habe. Regine kommt aus einer Familie, die noch zwei Schwestern hat. Sie hat noch zwei Schwestern, Bettina und Dorothee. Sie hat leider nicht sechs Schwestern, sonst wäre das noch besser, das Beispiel. Aber sie hat zwei Schwestern. Mir geht es um das Prinzip der Zählweise, ja? Mir geht es nicht jetzt darum, um 6, 7, 3, 2, 1. Mit wem soll ich in die Flitterwochen fahren? Mit ihr oder mit einer ihrer beiden Schwestern? Also, mit wem soll ich in die Flitterwochen fahren? Das ist eine echte Frage. Mit ihr natürlich, das hoffe ich doch, dass niemand hier mich animiert zum zum Ehebruch. Das ist ihre älteste Schwester, die Bettina, und ihre nächstältere Schwester, die Dorothee. Das ist sie, drei Schwestern, alle drei. Also, jetzt zählen wir mal, mit wem ich in die Flitterwochen fahre. Es kommt nämlich darauf an, wo ich anfange zu zählen, ja? Also, wenn ich hier anfange zu zählen, eins, also sie ist die dritte Tochter, ja? Sie ist die dritte, die jüngste. Also ich zähle jetzt mal, eins, zwei, drei. Oh, daneben. Also fahren wir mit der ältesten Schwester in die Flitterwochen, ja? Einverstanden? Denn es kommt ja darauf an, wo man anfängt zu zählen. Also, ich habe jetzt gezählt, eins, zwei, drei. Okay, zählen wir mal anders. Eins, zwei, drei. Verstehen wir was? Kommt es wirklich darauf an, was dieser Mensch sagt, dass es einfach darauf ankommt, wo man zählt? Was würden Sie mir vorschlagen, wo ich anfange zu zählen? Es geht darum nicht, wo ich zähle, denn ich habe Sie erwählt. Völlig egal, wo ich zähle, ich habe Sie erwählt. Und deswegen fange ich erst gar nicht an zu zählen, wo ich enden soll. Ich fange da an zu zählen, dass das rauskommt, was ich erwählt habe. Eins, zwei, drei. Boing. Und genauso ist es, und hier schreibt er, Tatsache ist, dieser Ingmar Niedekleine, Tatsache ist natürlich, dass nur die Juden so zählen, dass sie jeweils der Samstag der siebte Tag ist. Andere Christen zählen so gar nicht. Aber warum zählen sie nicht so? Wer hat den siebten Tag erwählt? Die Christen und abgesondert. Ich habe meine Frau selber erwählt. Sie wurde mir nicht anvertraut durch Eltern oder durch Pakte, die von Babyalter geschlossen wurden zwischen meinen Eltern und ihren Eltern. Ich habe sie erwählt und ich möchte sie haben, mit denen ich in die Flitterwochen fahre. Wer hat den Samstag, den Sabbat erwählt? Gott oder der Mensch? Gott hat gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und am siebten Tag ruhte er und er heiligte ihn und er segnete ihn und er ruhte an ihm. Und weil er den siebten erwählt hat, ist es völlig unerheblich, wo wir als Menschen anfangen zu zählen. Verstehen wir das? Ich möchte meine Frau, weil ich sie erwählt habe, die Frage mit dem Zählen ist nicht, wo fange ich an, sondern die Frage ist, welche ist die Erwählte? Welcher Tag ist der erwählte Tag? Der Abgesonderte, der Heilige, Kadosch. Nicht welchen fange ich an. Es ist keine Frage, wo ich beginne zu zählen, sondern es ist eine Frage der Erwählung. Punkt. Und das hat Gott uns deutlich gemacht und deswegen starb Jesus. Weil er das Recht hat zu erwählen und er erwählte uns. Er erwählte sie und mich als sein Volk, damit wir frei werden für ihn und für seinen Willen. Das größte und der größte Beweis für das, was wir gerade hier heute Abend gesagt haben, ist das selbst, was Jesus gelebt hat. Jesus wurde an einem Freitag gekreuzigt. Er wurde abgenommen vor Tagesanbruch, vor Nachtanbruch, denn der begann, am Freitagabend begann der Samstag. Denn die biblische Zählweise ist aus Abend und Morgen. Deswegen haben die Juden sich gebeten, dass man ihn abnehmen darf, bevor es dunkel wird, und haben ihn dann zu Grab gelegt. Wann ruhte Jesus? Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und der Sabbat, den Sabbat über, verbrachte Jesus wo? Genau da, wo die Jünger auch waren, beim Ruhen. Schauen wir mal, bevor ich, jetzt habe ich zwei Gedanken miteinander verbunden, um uns nicht zu verwirren. Den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Waren das jetzt schon die Nachfolger Jesu oder waren das noch irgendwelche verkappte Juden? Sie ruhten nach dem Gesetz. Sie wussten, wann die Ruhe ist, nämlich am Sabbat. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Und Jesus war auferstanden. Das ist, was Jesus ihnen deutlich machen wollte. Hier die Reihenfolge der Ereignisse. Freitag, Rüsttag, Samstag ist der Sabbattag, da ruhte er im Grab. Und Sonntag, der erste Tag, wo er aufersteht. Matthäus 24, Vers 20. Viele sagen, im Neuen Testament nach der Kreuzigung hat der Sabbat keine Bedeutung mehr. Aber ich frage mich, warum steht dann das in der Bibel? Warum, bevor er gekreuzigt wurde, prophezeite Jesus den Jüngern, dass ihre Flucht vor der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, warum sollten sie darum beten, nach Jesu Worte, dass ihre Flucht nicht geschehe am Winter oder am Sabbat? Das geschah 70 nach Christus. War das die Zeit der jüdischen Epoche oder der christlichen Epoche? Es war die Zeit der ersten Christen. Jesus wusste, dass 70 nach Christus der Sabbat immer noch eine Bedeutung haben würde. Als es dann geschah, war es dann auch so. Aber jetzt wollen wir zum Ende kommen langsam. Wir wollen uns jetzt etwas anschauen, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Ich muss das korrigieren, ich habe das nachgeprüft, es sind 140 Sprachen. Also in über 140 Sprachen der Welt ist der Name für den siebten Tag Sabbat. Nicht bei den Juden, nur. Schauen wir uns mal einige an. Bitte, wir machen jetzt nicht 140 Sprachen, aber gibt es jemanden? Ja, Italienisch, Sabato. Da hört man sehr deutlich, ja? Naja, das ist eine romanische Sprache, aber woanders? Nein, fast weltweit in allen Nationen ist ein Hinweis in der Sprache, dass der siebte Tag tatsächlich der Sabbat ist. Russisch, Subota. Polnisch, Sobota. Lateinisch, Sabbatum. Achtung, festhalten. Im Kongo, Sabado. Osmanisch, das Urtürkische. Yom Esh Sabt. Interessant, das ist fast Hebräisch. Yom ist Hebräisch für Tag. Das heißt wörtlich übersetzt, der Tag der Ruhe. Im Georgischen, Shabbati. Nicht Shabbati, sondern Shabbati. Und jetzt in Asien selbst war ich verwundert, als wir in Asien waren, mal da zu forschen. In Malaiisch, Hari Sabtu. Tag der Ruhe. In Swahili, Asabt. Wir können hingehen, wohin wir wollen auf die Welt. In fast allen Sprachen finden wir den Sabbat als siebten Tag. Und zwar den, den wir Samstag nennen. In Borneo, das kennt wahrscheinlich keiner, Dayak, das ist so eine ganz winzige Insel zwischen Australien und Malaysia. Sabtu. Völlig am anderen Ende der Welt sagen die Leute zum siebten Tag, zum Samstag, Sabtu. Armenisch, Shabbat. Kurdisch, Shamba. Französisch, Samedi. Deutsch, Samstag. Wir können die Sprachen anschauen, fast in der ganzen Welt. Aber eins hat mich besonders beeindruckt. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es gibt eine Sprache, die hat mich fasziniert. Und zwar Ghanaisch. Ghana ist ein Land hier in Afrika. Ein sehr interessantes Land. Hier direkt neben Togo. Und hier ist meine Küste. Das Alter, ich habe nachgeschaut extra im Internet bei einem Institut über Sprachforschung. Man weiß heute nachweislich, dass die Sprache, die ghanesische Sprache, ungefähr 5000 Jahre alt ist. Das heißt, die gibt es schon seit der Sintflut etwa. Eine uralte Sprache, älter als Chinesisch. Und diese Sprache in Ghana ist interessant, wie dort Samstag gesagt wird. Mi, mi, nada. Und jetzt werden Sie sagen, das hört sich doch gar nicht wie Sabbat an. Stimmt. Also, mi, mi, nada heißt, mi heißt ich, mi, mi heißt ich, ich. Logisch, oder? Und nada, da heißt Tag. Und das ist ein Artikel. Wörtlich übersetzt heißt es, der Tag des ich, ich. Der Tag des ich, ich, ich. Hochinteressant. Vor 5000 Jahren, als diese Sprache entwickelt wurde, nämlich nach dem Turmbau zu Babel, haben die Leute gewusst, und bis heute hat sich diese Sprache nicht verändert, haben die Leute gewusst, dass der siebte Tag, der Samstag, Tag heißt Tag des Ich-Ich. Kennen wir das irgendwo her? Als Mose den Auftrag bekommt, nach Ägypten zu gehen und sein Volk zu befreien, sagt er, was soll ich den Leuten sagen? Was soll ich den Leuten sagen, wenn sie fragen, wer ist dieser Gott? Wenn sie fragen, wer hat mich geschickt? Und er sagt, das sollst du zu ihnen sagen. Ich bin, der ich bin. Das ist ein bisschen eingedeutscht. Im Hebräischen steht da, ich bin der Ich, der Seiende. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der Ich bin hat mich zu euch gesagt. Tag des Ich bin. In der Sprache Ghanaiens wird es selbst deutlich. Es gibt keinen Zweifel, der Samstag ist dieser Tag, der an der Schöpfung festgelegt wurde, als Gedenkzeichen für unsere Erinnerung, dass Gott der Schöpfer ist. schauen wir zum Abschluss an, was hier steht. In einem Neuen Testament, als jetzt die Apostel verkündigen, heißt es, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, die Apostel, kamen sie nach Thessalonik in Griechenland. Dort war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, nun, die Frage ist, war Paulus zu diesem Zeitpunkt, war er jetzt ein Jude oder war er ein Christ? Nach dem Fleisch nach war er ein Jude. Aber in seinem Herzen ist er Jesus nachgefolgt, Jesus Christus. Übrigens, die nannte man damals in der Urchristenheit die Sekte der Nazireer. Man hatte sie damals zur Zeit, als die Urchristenheit entstand, als Sekte bezeichnet. Da redete er mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Paulus war gewohnt, hier steht es, wie er gewohnt war, ging er nach der Himmelfahrt Jesu am Sabbat zum Gottesdienst. Hier Apostelgeschichte 13, als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und so geht es durch die ganze Neuen Testament. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Das Wort Gottes wurde ausgeteilt in der Urchristenheit am Sabbat. Das heißt, sie versammelten sich natürlich auch an anderen Tagen, aber der Sabbat war der Tag, den sie kontinuierlich weiterhielten von der Schöpfung an. Die Apostelgeschichte 16. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.